Läuft.
Läuft schon. Ist jetzt alles mit drauf, gell? Das lässt du auch drin. Ich kenne dich doch. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir ist der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Manu.
Schön, dich mal wieder zu hören.
Ja, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, ich gebe es ja zu. Du hast ja sogar Jagoda eingeladen in deiner Verzweiflung.
Ja, siehst du, aber dafür hast du als Entschuldigung auch einen unserer Lieblingsgäste mitgebracht, nämlich den Michael. Guten Morgen, Michi.
Hey, servus.
Du bist nicht unser Micha, deswegen stell dich doch am besten nochmal kurz vor, falls die Leute dich doch wirklich noch nicht gehört haben bei uns oder
Ja,
sonst wo.
ich bin nicht euer Micha, ich bin der Michi, Michael Obermeier, der bei der GameStar im IDG Verlag angestellt ist und nebenbei auch noch diesen Let's Play-Kanal GameTube mit drei anderen Verrückten betreibt und Computerspiele gut findet. So.
Und
Kann
jetzt
man
auch
so
noch Air
sagen.
5.
Genau, du bist doch bei High Five jetzt neu.
Ach stimmt, ich muss die Visitenkarte umklappen. Sekunde. High Five, Backstreet Boys und Ex-NSYNC Mitglied. Genau. Ja.
Ja, wie schaffst du das alles?
Ich schaffe das nicht, ich habe ein Body-Double. Es kostet ein Schweinegeld, aber kann ich empfehlen.
Genau. Warum kommt jetzt, warum ist jetzt,
Dieses
warum ist jetzt so
Schweigen war
eine,
der
warum ist jetzt so
Wahnsinn.
eine awkward Pause? Ja, verstehe.
Das war, weil jetzt kein guter Gag eingefallen ist und ich habe gehofft, Manu macht jetzt einen guten Gag.
Naja, ich habe gerade irgendwas so mit heilen Porn-Movies überlegt, aber ich bin nicht rechtzeitig fertig geworden mit dem
Aber
Satz auch.
wir könnten ja, wenn es gerade zum Thema nichts Gutes eingefallen ist, gleich zum Thema kommen, nämlich zu XCOM, weil denen ist ja auch nichts Gutes eingefallen.
Was für eine Überleitung.
Burn!
Genau, die Rede soll heute sein, auch ein bescheuerter Satz, oder? Die Rede soll heute sein. Nein, es geht heute um XCOM und zwar nicht das Firaxis-Strategie XCOM, sondern um die damals als First-Person-Shooter angekündigte, Third-Person-Shooter angekündigte Neuauflage der XCOM-Franchise von 2K Marine, was jetzt durchaus ein paar mehr Strategieelemente bekommen hat, als wir am Anfang gedacht haben, aber da kommen wir gleich dazu. Daniel, stell doch vielleicht am besten noch mal kurz die Prämisse vor, was dieses XCOM von dem anderen XCOM unterscheidet.
Scheiße, ich habe jetzt total drauf gehofft, du sprichst den Namen aus.
Micha, ich meinte Michi. Michi meinte ich nicht.
Ja, das, was Daniel schon anspricht, das, also der große Spaß in diesem Spiel ist ja, dass es die ganze deutsche Fachpresse falsch ausspricht und alle immer denken, du weißt schon hier dieses XCOM-Schießspiel, weißt schon, welches ich meine, oder? Sagst du mal. Das heißt, also ich gucke noch, ich habe extra noch mal nachgeguckt, um mich auch nicht zu blamieren. Das Spiel heißt The Bureau XCOM Declassified, nicht The Bureau, The Büro, The Bureau und andere seltsame Dinge. Also das ist dieser XCOM-Shooter, der ursprünglich ein First-Person-Shooter sein sollte, seit 2006 irgendwo in der Mache ist, immer mal wieder umgekrempelt worden ist. 2010 haben sie ihn dann, wie gesagt, als First-Person-Shooter angekündigt, dann komplett in die Tonne getreten. Dann sollte es zwischenzeitlich mal als Xbox Live Arcade Third-Person-Download-Spiel erscheinen, was sie dann auch nicht gemacht haben. Und jetzt ist es eben endlich erschienen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt als The Bureau XCOM Declassified. So eine Mischung aus Third-Person-Taktik-Shooter und Mass Effect für Arme. Jetzt habe ich es gesagt.
Da nimmst du aber schon viel.
Das stimmt tatsächlich. Also erstmal zur Aussprache, es heißt wirklich The Bureau, also da ist noch ein J quasi zwischendrin, das heißt ja auch Federal Bureau of Investigation, FBI.
Insert Klugscheißer. Der
Ja.
neue.
Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier.
Ja, stimmt.
Also, nein, es ist ja wirklich witzig. Du schaust ja irgendwie Testvideos von irgendwelchen Magazinen, die ich jetzt nicht nennen mag, und da wird halt in einem gleichen Video wird der Name halt viermal unterschiedlich ausgesprochen. Vielleicht auch einfach, um einfach mal alle Sprachen, Aussprachen irgendwie abzudecken, aber ja.
Siehst du, und deswegen hilft's auch, Serien auf Englisch zu gucken. Wer nämlich immer fleißig The X-Files geguckt hat, der weiß, wie man das ausspricht.
Genau. Eben, ja. Aber du guckst doch auch immer auf Englisch und kannst doch auch immer nichts.
Ja, das mache ich doch nur, damit ihr euch nicht so.
Ach so.
Aber wir leben ja witzigerweise in Zeiten, in denen nicht mal die Leute, die das Spiel selbst machen, wissen, wie ihre Sachen ausgesprochen werden. Die sagen doch in den Splinter Cell-Spielen auch alle Fourth Echelon in der deutschen Fassung, obwohl das korrekterweise Echelon ausgesprochen wird. Das hat den deutschen Synchronsprechern aber niemand
Aber
gesagt.
das sind doch Kanadier. Ach so, den deutschen Synchronsprecher, aber weil die sind ja
Die
Kanadier.
Deutschen sind Kanadier.
Nein, aber die Splinter Cell-Macher, die kommen doch aus Kanada und da sind doch dann wieder irgendwie die Franco-Kanadier. Und das ist ja das Schlimmste, wenn Franco-Kanadier Englisch sprechen, dann verstehe ich da kein Wort. Also das ist echt schlimm. Aber gut, wir schweifen ab. Manu, du bist doch Moderator, tu mal was, greif da mal ein.
Ja, ja, ich wollte gerade, ich dachte, ich nipp lieber noch mal vor meinem Gläschen hier und lass euch das mal ausbaden. Genau, also es ist jetzt ein Third-Person-Shooter im weitesten Sinne. Mass Effect hast du schon angesprochen. Daran erinnert sehr stark, was so die Bedienung angeht, so mit diesem Kreismenü und so weiter. Habt ihr das so, hast du irgendwie Previews oder so gesehen gehabt, weil du gesagt hast, die haben das irgendwie zigmal in die Tonne getreten? Hast du dieses Spiel mitbegleitet über die Jahre und die verschiedenen Versionen gesehen?
Also ich habe nicht alle dann mal angespielt, aber ich habe halt eben bei mehreren Messen unterschiedliche Varianten von diesem Spiel mal gesehen und ich habe mich irrsinnig drauf gefreut, weil also ich muss sagen, ich bin kein XCOM oder kein XCOM-Fan der ersten Stunde. Ich bin jetzt erst seit diesem XCOM Enemy Unknown total auf dem Trip und fand das alles super. Aber ich habe auch schon bevor das rausgekommen ist, das Witzige ist, das muss ich mir auch dazu sagen, das ist ja auch nochmal überrundet worden, das Spiel, weil dieses The Bureau, oder damals es nur XCOM hieß, als es angekündigt worden ist, da wusste ja noch niemand, dass Firaxis dann dieses Remake machen würde. Also wirklich dieses Rundenstrategie-Remake. Und dann haben die das innerhalb kürzester Zeit eben fertiggestellt und es ist ja ein Riesenhit geworden. Und die bei The Bureau saßen halt da so, ach Mist, das ist sich auch noch überholt.
Genau so war es, glaube ich, tatsächlich. Ja.
Mich hat es eh gewundert, dass es mit der Lizenz so geklappt hat. Aber gut.
Das ist ja damals irgendwie, die hatten, also 2K hat ja damals von Atari diese XCOM-Lizenz gekauft und dann gleich gesagt, jetzt mach mal irgendwas damit. Und dann war eben, das sollte ursprünglich, so Trivia, in einem der Entwürfe war auch der Name für dieses Spiel, was jetzt The Bureau heißt, das war ursprünglich auch als XCOM Enemy Unknown angekündigt. Und den Titel haben sie dann denen weggenommen und dem anderen Spiel gegeben. Und was mich halt total angemacht hat, das war ursprünglich als First-Person-Shooter in den 50er Jahren und als Aliens gab es dann so schwarze Schleimwesen, was auch so ein bisschen an Akte X erinnert hat. Mhm. Also auch diese Alien-Art, die man so aus den XCOM-Spielen gar nicht so kannte. Und dann aber gleichzeitig neben diesem First-Person Rumgeschieße solltest du eine Strategiekarte haben und so eine nonlineare Kampagne. Also wie ja auch das XCOM-Strategiespiel ist, dass du aussuchen kannst, zu welchem Krisenherd du hinfliegst. Und je nachdem, was du da machst, verändert das den ganzen Ausgang der weiteren Kampagne. Bla, bla, bla. Und Squad-Management gibt's und Forschung und. Also all die Sachen, die mehr oder weniger in dem XCOM Enemy Unknown jetzt drin sind, wurden für das auch schon versprochen. Und die sind ja jetzt in The Bureau nicht so wirklich drin.
Also das ist, glaube ich, eigentlich der größte Unterschied. Also man kann sich, glaube ich, wenn man das Spiel jetzt noch nicht gespielt hat, vorstellen als ein, also es erinnert sehr stark an L.A. Noire, so von dieser ganzen Stimmung am Anfang, wie die Menschen gekleidet sind, weil es einfach so dieses Amerika der ist es jetzt immer noch frühe 50er, ist es, glaube ich.
Nee, sie haben es ja dann, es wurde ja dann 60er, weiter, also 60er. Sie sind dann aus den 50ern weg, also die Idee war es, in die 60er, in diese ganze kalte Kriegsgeschichte zu verschieben, damit man damit so ein bisschen spielen kann, dass die Amerikaner Angst vor den Russen haben. Und dass, wenn mehr oder weniger jetzt da irgendwas Unbekanntes gefunden wird, dann vermutet man im ersten Moment, das ist irgendwelche russische geheime Militärtechnologie und gar nicht im ersten Moment, hey, das sind irgendwelche Außerirdischen oder so. Finde ich als Grundidee gar nicht verkehrt, ist aber so in der Umsetzung dann nicht so doll geworden.
Genau, ganz am Anfang ist es ja dann auch gleich, dass man in diese, nach der ersten Attacke landet man ja dann auch in diesem eigentlichen XCOM, in der XCOM-Basis.
Ah, das ist auch
wenn man
so
die zum ersten Mal, wenn man die das erste Mal trifft und da wird ja auch so erzählt, dass diese XCOM-Basis nicht dafür gebaut wurde, gegen die Aliens vorzugehen, weil man die ja dann noch nicht kannte, sondern dass das eigentlich der geheime Stützpunkt war, um mal potenziell für eine russische Invasion gewappnet zu sein.
Genau.
Die ist echt überflüssig, finde ich, die Basis, weil am Anfang ist die ganz nett, weil da kann man halt rumlaufen, kann mit den Leuten reden, es gibt auch so ein paar Nebenmissionen, aber irgendwann nervt die nur noch, also weil man kann da eigentlich nicht wirklich was machen und man latscht da halt die ganze Zeit immer nur rum und wird dann immer wieder von A nach B geschickt, wie so, ja, jetzt gehen wir wieder zum Professor und jetzt gehen wir wieder zu dem Chef zurück und dann, ich weiß
nicht. Das Bittere ist, es ist halt eine Mordsbasis und man wird, also man muss, wenn man mit allen Leuten reden will, muss man da ewig rumlaufen. Nur, das habe ich in den Mass Effect-Spielen halt liebend gern auf mich genommen. Auch dann in den späteren, wo dann diese blöde Ladeschleuse drin war, die es ja in XCOM genauso gibt. Also wo man dann auch in so eine Art Schleuse reinläuft und dann wird im Hintergrund das Level nachgeladen und dann musst du warten, bis diese Schleuse fertig ist. Nur in Mass Effect habe ich halt am Ende von meiner Reise eine interessante Unterhaltung bekommen und da kriege ich halt irgendwelche Pappkameraden, die mir dann irgendwas erzählen von, oh, die Aliens, oh nein. Und
ich habe auch nicht verstanden, warum es Dialogoptionen gibt. Also weil du hast halt dann einen Dialog, wie bei Mass Effect, mit so einem kleinen Auswahlkreisel unten, wo du dann 4 unterschiedliche Antworten oder Fragen oder ähnliches auswählen kannst. Aber es bringt eigentlich nichts, weil egal in welcher Reihenfolge du die fragst oder was du machst, es ist eigentlich halt immer das gleiche Gespräch.
Mhm.
Völlig, also entweder wollten sie da tatsächlich mal ein anspruchsvolleres Dialogsystem reinbasteln und haben es dann halt irgendwie, ja komm, das machen wir jetzt so, lassen es halt drin, die Mechanik. Oder sie haben sich da irgendwie gar nichts dabei gedacht, weil man könnte eigentlich auch zu den Leuten hingehen, einmal auf Ansprechen klicken und dann wird's halt ein kurzes Gespräch geben und dann geht man halt weiter. Und so muss man halt zwischendrin immer eine Antwort anklicken, aber er sagt dann sowieso das Gleiche, egal in welcher Reihenfolge man das macht.
Es ist nicht eine Antwort, man stellt nur Fragen. Also es sind so Gesprächsthemen quasi, die man ansteuert,
nee, manchmal oder? Fragen die dich auch was. Also da fragen sie sich zum Beispiel, wenn du von der Mission zurückkommst, ja, wir haben ja gehört, es war total schlimm da draußen und dann kannst du halt so zum Beispiel die Truppe beruhigen und sagen, ja, ist packen wir schon. Oder du kannst halt sagen, oh mein Gott, wir werden alle sterben, ist ja schrecklich da draußen.
Nur zur Einordnung. Also ich habe nur den Anfang gespielt, so die erste Stunde. Ihr habt es jetzt teilweise auch durchgespielt.
Ich habe mich durchgequält, ja.
Jetzt gibt doch nochmal, ich glaube, als Zuhörer hat man noch nicht so den Überblick, was das jetzt für eine Art von Spiel ist. Also in erster Linie geht man auf Missionen und ihr habt schon gesagt, diese Basis ist eigentlich unnötig. Also ist es ein lineares Spiel oder geht man wie bei XCOM dann los und sucht sich Missionsherde aus?
Ja, du hast halt so eine USA-Karte wie beim normalen XCOM und darauf hast du dann quasi Hauptmissionen, die halt die Story weiterbringen. Du hast Nebenmissionen, die du einfach so auswählen kannst, die dir so ein bisschen Background-Wissen geben oder die einfach so eine nette Nebenmission sind. Und es gibt diese Dispatch-Missionen, die kann man so ein bisschen vergleichen wie das Managen der Assassinen-Gilde bei Assassin's Creed, wenn ihr wisst, wie das geht. Also das heißt, das sind halt so Missionen, die haben halt einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und da schickst du halt dann 3 Leute von deinem Trupp raus oder 2 und dann müssen die müssen ein gewisses Level haben, sonst schaffen sie die Mission nicht und dann können die quasi leveln, ohne dass du da aktiv eingreifst. Dann sind die halt für ein paar Minuten irgendwie weg und dann kommen sie halt zurück und bringen halt irgendeine Belohnung mit.
Und bringt es was, weil die dann Ressourcen mitbringen, nehme ich mal an.
Erstens das und die leveln halt. Also das heißt,
die kann man dann auch mitnehmen für den einen
Kampf. Genau, die kannst du dann wieder mitnehmen. Okay. Und wenn der halt Level 4 ist, dann hat er halt schon 3 Fähigkeiten mehr, als wenn ein Level 1 Soldat.
Ich finde aber, dass dieses ganze System exemplarisch sehr, sehr schön aufzeigt, was sie sich gedacht haben, wofür sie Ressourcen haben und was dann am Ende dabei rauskam. Weil dieses Agentensystem, dass man, also man ist immer zu dritt unterwegs. Also man spielt seine Hauptfigur, die wir übrigens bis jetzt noch nicht erwähnt haben, weil sie so wichtig ist.
Carter, weil sie so 0815 halt ist.
Genau, man spielt diesen William Carter, also irgend so ein wirklich, das ist ein menschlicher Hutständer. Nee, ist er eigentlich nicht.
er hat aber eine ganz tragische Geschichte.
Tragisch. Der ist eben, also den spielt man eben immer selbst und dann hast du eben immer 2 Agenten dabei, die XCOM-typisch eben auch auf den Missionen umkommen können, wenn du halt Scheiße baust. Und das hat aber natürlich den großen Nachteil, sie können nicht wie in Mass Effect diese beiden Begleiter total ausarbeiten und denen Wahnsinns-Hintergrundgeschichten und Dialoge und sonst was geben, sondern es sind halt einfach austauschbare Wegschmeißagenten. Dafür hast du aber dann auch in den Missionen dieses, die können dir sterben. Nur, was mich dann daran gestört hat, ist, du darfst einen Agenten verlieren auf einer Mission, dann kannst du sie noch zu Ende spielen, nur wenn der zweite auch stirbt, also wenn Carter noch alleine ist, dann hast du es eh schon verkackt. Die Konsequenz ist, wenn dir einer stirbt, lädst du sofort den nächsten Checkpoint, weil du die Mission dann danach musst du dich eh durchbeißen, also es hat überhaupt keinen Sinn, weiter zu spielen und du verlierst halt diesen wichtigen Agenten, den du schon hochgelevelt hast. Und das kam in dem Strategiespiel, wo du dann irgendwie mit einem größeren Team unterwegs bist und die wirklich wichtig waren, diese Agenten. Da kam so ein Verlust viel schmerzhafter rüber, weil du dann eben, wenn du es auf Iron Man gespielt hast, eben auch nicht mehr laden konntest. Und das ist also hier, man versucht eben so diesen Geist des klassischen XCOM da irgendwie mit einzubringen, aber so richtig funktionieren tut's halt nicht. Und um nochmal auf das, was Daniel gesagt hat, zurückzukommen mit diesen Dispatch-Missionen. Ja, die funktionieren so wie in Assassin's Creed, aber sie haben halt nicht genug Spiel dafür. Also es gibt halt im ganzen Spiel, lass mich nicht lügen, 5 oder 6 davon und das war's. Und mehr gibt's halt nicht. Also das ist total nutzlos, mehr oder weniger das überhaupt eingebaut zu haben, weil der Unterschied macht sich kaum bemerkbar.
Ja, da könnte eigentlich ein bisschen mehr drin sein, das stimmt schon.
Sind die Einheiten denn spezialisiert? Also sage ich, das wird eher ein Sniper und das wird eher...
Ja, es gibt 4 Klassen.
Kannst du machen, ja.
Also 4 Klassen und die haben halt dann auch, je nachdem, welche Klasse sie haben, schalten die unterschiedliche Fähigkeiten. Also es gibt halt wirklich so, na, Talentbaum wäre jetzt übertrieben, aber sie haben so einen Baum, der sich einmal teilt und dann kannst du halt zum Beispiel bei Level 5 kannst du halt zum Beispiel freischalten, dass er mehr Granaten tragen kann oder dass er eine zusätzliche Fähigkeit bekommt.
Das ist ja dann sehr ähnlich zum Strategiespiel.
Ja, ja, die haben auch tatsächlich einige optische Elemente, die so ein bisschen dran erinnern. Es gibt die gleichen Gegnertypen, also diese Sektoids gibt's. Und man merkt schon, dass die sich, dass die zumindest mal mit den Strategieleuten, also Phyrexis, gesprochen haben und da wo auch ein paar Assets ausgetauscht wurden, damit man so ein bisschen sich fühlt wie in einem Third-Person-XCOM.
Du hast diese ja auch diese Grundidee ist ja auch geblieben, oder? Diese Ressourcen zu sammeln und die Alien-Waffen zu erforschen und die dann auch gegen die Aliens einzusetzen.
Das ist ja, auch aber nur sehr rudimentär. Also was mich ein bisschen gestört hat, ist, man läuft halt durch so eine Mission und dann irgendwann der Kater schaltet einfach, also es wird später im Spiel irgendwann wird's mal erklärt, aber so am Anfang ist es halt komplett unverständlich. Kater kann einfach mitten auf der Mission plötzlich irgendwelche Superfähigkeiten. Irgendwie jetzt kann er Leute mit seiner Gedankenkraft umstoßen. Und jetzt kann er das und das alles machen. Also auch wie Alien-Technologien so erforscht werden, die liegen halt im Level rum und dann hat man die einfach. Das ist so, dass man da großartig wie in den XCOM-Spielen Wissenschaftler darauf ansetzen müsste, dann musst du halt so und so viele Runden warten und dann kriegt man das halt irgendwann. Das ist halt da nicht drin. Das ist ein bisschen schade. Aber was Daniel gesagt hat, diesen Strategiemodus, das finde ich, sollte man lobenswert erwähnen, dass es das überhaupt gibt. Also es ist ja, du kannst dann wie so eine Vogelperspektive, so eine Halbvogelperspektive auch einschalten. Das Spiel läuft dann, also es pausiert nicht komplett, aber es läuft so in Zeitlupe ab und dann kannst du deine Befehle geben und dann kannst du den einen links lang schicken, den anderen rechts lang schicken, dass du irgendwie die Gegner in die Zange nimmst, der Sniper irgendwie erhöht, dass der ein besseres Schussfeld oder sowas kriegt und den bulligen Nahkämpfer halt irgendwie weiter nach vorne. Das ist in der Theorie halt alles irgendwie total cool, weil das hat mir in Mass Effect immer gefehlt, so eine sehr hochgestellte Überblicksperspektive. Nur in der Praxis ist es halt so, du schickst den einen nach links vorne, den anderen nach rechts vorne, dann checken die nicht, dass da Deckung ist, stellen sich total blöd hin, werden umgenietet und dann läufst du das ganze Schlachtfeld wieder zu dem hin und musst an die Leute auf die Schulter tippen, um die wieder aufzustellen. Weil das eben nicht wie in Mass Effect so diese einmal Medigel einsetzen, egal wo sie gerade stehen und sie stehen wieder auf, Taste gibt. Das heißt, in der letzter Konsequenz ist es so, in den späteren, schwierigeren Gefechten ist es so, du stellst die Leute zu dritt nebeneinander in eine Deckung, weil du weißt, du musst wenigstens sich nur noch leicht nach links oder rechts lehnen, um sie wieder aufzustellen, wenn sie mal wieder nicht gecheckt haben, wann sie ihren Kopf einzuziehen haben.
Ja, die KI macht es mir echt ein bisschen leidig. Also, das war auch was ich, bevor das Spiel rauskam, also ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt wie du, aber habe es dann irgendwann mal vorher ab angespielt. Und dann habe ich mir gedacht, als ich diesen Taktikmodus gesehen habe, oh geil, das ist ja wie so Full Spectrum Warrior oder Ghost Recon Advanced Warfighter, dieses Team-Managen, also dass man ein Team nicht aus der Taktik-Draufsicht managt, sondern halt so, du bist schon ein aktiver Soldat, aber du kannst halt, je nachdem, wo du mit dem Cursor zum Beispiel hindeutest, und dann kannst du eine Taste drücken und dann sagen, dass die dahin in Deckung laufen sollen. Oder du kannst dann in diesem Pausemodus wirklich, wie du sagst, halt sagen, der eine soll rechts hinter der Deckung gehen, der andere soll links in die Deckung gehen. Und dann sagst du halt dem Scharfschützen, ja, jetzt schießt du auf den Fetten hier, auf den Mons, auf das Oberviech, und du werf hier eine Granate hin oder leg eine Mine, damit die uns hier nicht in den Rücken fallen können. Also du hast da schon echt ein paar coole Möglichkeiten. Und es hat mich eben tatsächlich an diese alten, ja, ich nenne es mal Taktik-Shooter-Klassiker erinnert. Aber mir geht's genauso wie du, dass ich halt einfach an der KI verzweifle, dass ich das Gefühl habe, die Hälfte der Zeit renne ich nur rum und bin damit beschäftigt, meine Teamkameraden irgendwie am Leben zu erhalten, weil es immer so ist, dass halt der eine gerade stirbt oder die irgendwie wieder vollkommen in die falsche Deckung gerannt sind oder dieses typische, du willst halt, dass sie außenrum laufen, er checkt aber nicht, dass er außenrum laufen kann, sondern läuft halt in der Mitte durch die Gegner durch, wenn du ihm eine andere Deckung zuweist, oder er springt rüber über die Mauer, und das ist halt so ein bisschen, ja, da sind eigentlich coole Elemente drin, aber du verzweifelst halt an der KI deiner Kameraden.
Was ich ganz cool finde, dass man die Befehle stacken kann. Also das ist beim, das hat mir bei Mass Effect immer ein bisschen gefehlt. Das, da ist es halt sehr auf der einen Ebene, auf der eindimensionalen Ebene gewesen. So, werf eine Granate, okay, fertig. Das finde ich hier ganz cool, dass du so Befehle aneinander ketten kannst.
Aber viel geht da auch nicht. Also du kannst eigentlich immer nur so, lauf dahin und setz dann die Fähigkeit ein. Aber meistens ist er eh irgendwie schon verwundet oder gestorben, bis er da angekommen ist. Also.
Ich frage mich, ob man das ganze Spiel einfach repariert. Weil, man muss man auch mal sagen, also selbst in Mass Effect würde ich jetzt auch den KI-Begleitern keine, also ich würde die nicht für Intelligenzbestien halten oder als die besten Kämpfer der Welt, weil die machen auch genug Scheiß. Nur es ist in Mass Effect eben nicht so frustrierend, weil du hast diese eine Taste, ich habe meine 6 Medigills oder 5 Medigills dabei und dann drücke ich einmal auf den Knopf, egal wo die stehen, dann stehen sie wieder auf.
Und das habe ich ja nie kapiert, wie das funktioniert bei Mass Effect. Also
das
so
ist aus der Zukunft.
Ach so.
Das ist der Mass Effect, Mann.
Verstehe.
Ja, kann man dem mal vorstellen, dass sie einen Patch machen, dass man die einfach per Medigel wieder aufstellen kann. Ganzes Spiel repariert 120%.
Naja, aber du hast ja schon so eine, du hast ja schon so eine Heilfähigkeit, aber die kannst du halt nur einsetzen, bevor sie, also wenn du unten siehst, okay, jetzt kratzt er gleich ab, dann kannst du zumindest einmal die Heilfähigkeit einsetzen und dann versuchen, noch irgendwas zu retten, indem du ihm dann sagst, ey, jetzt zieh dich schnell zurück oder irgendwie so. Das klappt dann manchmal, aber das ist halt wieder dieses, okay, ich bin mehr damit beschäftigt, mein Team am Leben zu halten und kann mich eigentlich gar nicht um das Angreifen kümmern.
Es hat mir es auch ein bisschen versaut. Ich finde, dass also andere Leute sagen, es geht ihnen nicht so. Vielleicht bin ich damit auch alleine. Ich fand das allgemein, wie sagt man, das Gunplay, das macht mir keinen Spaß. Das Schießen auf die Leute in dem Spiel macht irgendwie keinen Spaß, weil die Waffen irgendwie, das Feedback ist irgendwie blöd oder die Geräusche klingen nicht richtig. Ich habe keinen Spaß daran, auf die Leute zu schießen. Das ist in einem Shooter halt immer irgendwie doof.
Toll, wenn das jetzt so ein Right-Wing-Aktivist hört, der irgendwie sagt, ich habe keinen Spaß mehr, hier auf Leute zu schießen. Es muss Spaß machen, auf Leute zu schießen, sonst. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde auch die Steuerung Third Person ist ja eh immer schwierig. Also ich finde es tatsächlich schwieriger, ein Third-Person-Spiel ein gutes zu machen als ein Ego-Shooter. Mhm. Weil da muss sich irgendwie das Laufen, muss sich richtig und es muss fluffig sein. Ich kann es jetzt irgendwie nicht anders ausdrücken. Das hört sich total bescheuert an, ich weiß. Aber zum Beispiel beim Gears of War klappt es ja. Und jetzt hier bei The Bureau habe ich immer, da bleibe ich immer an Mauern hängen oder ich springe im Zweifelfall irgendwo rüber oder geht irgendwo in Deckung, wo ich nicht wollte, dass er in Deckung geht. Mhm. Weil halt auch wieder alle Tasten fünffach belegt sind. Also X drücken oder A auf der Xbox, nehme ich an, ist es halt auch unten quasi die Taste, ist halt gleichzeitig in Deckung gehen und sprinten. Das heißt, manchmal willst du halt irgendwo vorbeisprinten und wupp, geht er halt da in Deckung. Oder es klappt halt nicht, dass er irgendwie in Deckung geht. Und das ist halt wieder so ein, ja, es fühlt sich halt nicht fluffig an.
Es fehlt an
Fluffigkeit. Komisch ist nur, ich habe in manchen Reviews habe ich gelesen, dass das, was funktioniert, ist die Action. Aber
Also ich, nicht so dieser Moment, wenn das erste Mal diese, hat sich den Namen vergessen, wie heißen denn diese fetten Kampf, diese Nahkämpfer, diese Brutes, wie heißen die denn? Genau. Das vergessen, wie die heißen, das ist ja peinlich. Also diese, die man auch aus den XCOM-Strategiespielen kennt. Diese, und wenn da das erste Mal so einer aufs Schlachtfeld läuft, und du hast ja scheiße, jetzt stehe ich ja direkt auf dem Schlachtfeld und nicht aus dieser charmanten, sicheren Commander-Perspektive. Das ist schon cool. Also das Gefühl ist auch cool. Oder diese Sektopods, also diese großen Kampfläufer, wenn die dann da entlang laufen, das sorgt schon auch ordentlich für Spannung. Aber dann, wenn man auf die schießt, merkt man so, es fühlt sich nicht richtig an. Es fehlt an Fluffigkeit.
Ja. Und noch dazu fehlt halt auch so dieser erweiterte XCOM-Part mit dem Erforschen und Basis aufbauen. Ja, den haben sie irgendwie halt, der ist nur angedacht, aber der ist halt einfach nicht
ausgestattet. Nee, die Basis ist einfach schon fertig aufgebaut. Die ist einfach riesig groß und du läufst da und läufst und läufst und läufst und kannst eigentlich nichts machen in dieser Riesenbasis. Also, ja, das finde ich echt ein bisschen schade, weil es sind schon echt coole Ansätze da. Also auch dieser Taktikmodus. Du hast ja zum Beispiel auch so Boni auf Gegner flankieren. Also das heißt, wenn du zum Beispiel frontal auf den schießt, aber dein Teamkamerad es geschafft hat, an der Seite rumzulaufen, kriegst du irgendwie gleich, weiß ich nicht, 100-fachen Angriffsbonus, also das heißt doppelten Schaden. Und das merkt man schon. Also zum Beispiel, wenn du dein Team irgendwo mal in Deckung gebracht hast und sie nicht gestorben sind und du es dann geschafft hast, um den Gegner rumzulaufen, dann merkst du halt, dass du dir einfach viel mehr Schaden machst. Und dann stellt sich auch so ein Belohnungsgefühl ein, dass du das ist, ja cool, ich habe es jetzt geschafft, hier irgendwie eine coole Taktik anzuwenden und dann werde ich vom Spiel auch dafür belohnt, dass ich halt nicht einfach nur blind draufgerotzt habe, sondern jetzt versucht habe, um den Gegner rumzulaufen. Das funktioniert schon alles. Und es, auch dieses mit dem, okay, lege ich halt hier zwei Minen hin, damit ich nicht mit denen wir nicht in den Rücken fallen können. Und du kannst dann auch so Fähigkeiten kombinieren. Also du zum Beispiel, der eine hat so ein stationäres MG dabei, was er dann aufstellen kann, also so ein Turret quasi. Und der andere Teamkamerad, nee, du selber sogar, hast diese Fähigkeit, dass du Sachen in die Höhe heben kannst. Also da kannst du alles in die Luft heben. Irgendwie Gegner, eigene Leute, aber eben auch dieses Turret. Und dann kannst du eben zwei Fähigkeiten miteinander kombinieren, dass wenn die Gegner irgendwo in Deckung sitzen, lässt du den halt direkt davor das Turret aufstellen und wendest dann die Fähigkeit hochheben drauf an. Und dann wird das Ding halt so hochgehoben und schießt halt auf die Gegner, die hinter der Deckung sind. Das ist schon cool, weil du halt einfach wirklich... Du fühlst dich halt so wie der, ey, ich bin der coole Schlachtfeld-Commander, der jetzt die coole Taktik rausgefunden hat, wie man die besiegen kann.
Es ist ja tatsächlich nicht alles schlecht an dem Spiel. Also ich war an einigen Stellen sehr erstaunt. Also mir hat diese ganze Alien-Architektur, also das Spoiler-Alert, man wird in dem Spiel, in dem man gegen Aliens kämpft, auch mal deren Häuser sehen. Das hat mir total gut gefallen. Sind noch ein paar nette Anspielungen auf diese elendlange Entwicklungsgeschichte von dem Spiel drin. Also ich will das nicht zu viel verraten, aber das ist schon ganz nett. Und ich fand auch dies, um das durchzuspielen, ich habe, glaube ich, 12 Stunden. Also es ist ein bisschen länger als so der Durchschnittsshooter. Mhm. Okay. Und es ist auch dann tatsächlich eine oder zwei ganz coole Storywendungen drin. Nur dann freut man sich gerade so, boah, XCOM, du hast gerade was Tolles gemacht. Und bevor, also während man das noch ausspricht, macht schon wieder irgendwas total Dummes.
Aber das wollte ich jetzt gerade fragen, ob das Spiel, wenn man quasi über diese Schwächen hinwegsehen kann, ob es von der Atmosphäre und von der Stimmung und von der Story irgendwie noch was zu bieten hat. Weil ich finde, dieses ganze Setting mit diesen 60er-Jahre-Männern mit die Hut tragen und überall rauchen, finde ich ja schon sehr charmant. Auch wenn es ein bisschen hölzern daherkommt. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja nur die erste Stunde so ein bisschen Tutorial und ich bin in der Basis da ein bisschen rumgelaufen, dass selbst der Commander, der da irgendwie gerade das Mission Briefing hält, sich eine Kippe anzündet, passt halt einfach so zu diesem Flair und wie sie alle reden. Ich meine, der Carter ist ja wirklich jetzt ein Abziehbild von, ich bin ein grumpy Agent.
Ja.
Dass da noch was kommt, habe ich jetzt keine Hoffnung. Aber so dieses ganze Setting mit diesem alten FBI und so finde ich eigentlich schon ganz charmant. Also passiert da noch was? Kommt da noch was?
Also diese ganze Geschichte, dass der Carter so der Standard-Action-Held ist, der auf Anhieb alles kann und so. Und also auch seine seltsame Vergangenheit da, die nur so nebulös im Angedeutet wird, da kommt schon noch was. Und das ist dann auch, muss ich sagen, muss ich zugeben, fand ich einen coolen Twist, fand ich nett, aber sie verwandeln halt dann den Elfmeter nicht. Also sie haben dann mehr oder weniger die Chance, was Großartiges damit zu machen und vergeben halt dann einfach. Und das ist sehr schade.
Dexter.
Es ist auch nicht wirklich alles schlecht. Also ich glaube, wir jetzt haben wir uns vielleicht auch so ein bisschen in Rage geredet.
Ja.
Wenn das mal, wie gesagt, wenn das mal klappt irgendwie und wenn die Taktik in einer Mission ganz gut klappt, dann macht es tatsächlich Spaß. Also weil du, wie ich jetzt gesagt habe, dann ist halt so ein gewisses mangelndes Maß an Fluffigkeit durchaus irgendwie dadurch auszugleichen, dass du dich halt dann belohnt fühlst, weil du jetzt irgendwie eine coole Taktik dir überlegt hast. Aber irgendwie, ja, erwartet man halt auch so viel. Und ich weiß nicht, ob dem Spiel halt auch nicht wirklich, wie du sagst, der zum Verhängnis geworden ist, dass sie halt überholt sind von dem Phyrexis XCOM. Und auf einmal, zack, war die Marke wieder da und stand auf einmal für Rundenstrategie und war wieder in aller Munde. Und dann kommen die halt mit ihrem Spin-off daher. So wirkt's halt.
Also ich glaube,
vielleicht hat es sogar schon gerettet, oder? Also vielleicht hat es sogar gerettet, weil man dann sagt, ja, okay, also diese XCOM-Interpretation ist jetzt nicht so meine, aber ich kann ja das Strategiespiel spielen, dann ist dieser Nerd-Rage nicht so groß.
Ich glaube, ich hätte auch gar nicht so eine hohe Erwartung davon gehabt, wenn dieses Gerücht, was es eine Zeit lang ja mal gab, dass das so als Xbox Live Arcade-Download-Dings rauskommt, dann wäre das ja auch mit ganz anderen Maßstäben gemessen worden. Und es ist ja jetzt, ich glaube, es ist nicht wirklich für 70 Euro das, die Konsolenversion, sondern irgendwie, oder für 60 Euro, sondern ein bisschen billiger, aber es ist halt dann doch, dadurch, dass es eben dieses, wie sagt man, Boxed Product ist, was im Laden steht, hat man halt dann schon so gewisse Erwartungen dran. Die hat es bei mir leider nicht erfüllen können. Obwohl man halt an allen Ecken und Enden sieht man so durchblitzen, so, boah, das ist eine coole Idee und das ist auch eine coole Idee und das wäre doch cool gewesen. Und wenn sie da das etwas besser gemacht hätten, man kann ja ihnen leider nicht sagen, wenn sie etwas mehr Zeit gehabt hätten, weil wie viel Zeit wollt ihr denn noch haben?
Ja, wir haben uns am Anfang ja schon irgendwie über den Release-Zeitpunkt unterhalten, dass wir irgendwie im Vorgespräch alle fanden, das war irgendwie auch ein blöder Zeitpunkt, um das rauszubringen, weil, ja, das kam irgendwie auf der Gamescom raus, also nicht auf der Gamescom, aber halt parallel zur Gamescom. Gut, das betrifft jetzt nicht alle Leute, weil jetzt nicht alle Leute wie wir dann irgendwie in Köln sind oder so, aber trotzdem
Trotzdem geht's unter
es in der Zeit. Es geht unter, weil in dem Moment alle über irgendwelche neuen Next-Gen und sonst was reden und ein Trailer und sonst was im Internet durchgejagt wird über die Kanäle. Und dann ist halt so, ach so, ja, da kommt ja auch noch gerade ein neues Spiel raus. Das geht dann deswegen schon ein bisschen unter. Dann war für mich das Problem, ich habe halt angefangen, dann kam Splinter Cell raus, das Blacklist, was ich brutal gut fand. Und dann habe ich zwischendurch mal wieder The Bureau eingelegt und dann waren die Tasten aber andersrum. Und dann habe ich halt ständig die falschen Tasten gedrückt und habe ich gedacht, nee, jetzt legst du es einfach erstmal weg. Das war halt auch wieder irgendwie für mich persönlich, ich weiß nicht, kann man jetzt sicherlich nicht generalisieren, aber für mich persönlich war das halt ein blöder Zeitpunkt. Und dann hatte ich jetzt Zeit und dann kam aber schon wieder GTA. Also irgendwie, wenn das möglicherweise zu einem Zeitpunkt rausgekommen wäre, wo halt sonst nichts gewesen wäre, dann hätte ich das vielleicht sogar... dann hätte das vielleicht einen größeren Impact gehabt, wie man so schön sagt.
Ja, aber Daniel, man muss doch nicht nur Spiele spielen, wenn sie frisch rauskommen.
Ja, aber leider läuft
es halt so. Als Schnäppchenspiel ist es doch jetzt ein ganz geiler Titel, oder? Also wenn man so diese Stimmung ein bisschen mag und Lust hat auf so einen Third-Person-Shooter, kann man da schon Spaß rausziehen. Also ich finde auch, dass ihr es jetzt ein bisschen arg runtergezogen habt, ja. Oder die negativen Aspekte, vielleicht ja. Einfach die hohen Erwartungen, die man halt an die Marke XCOM jetzt hat, die erfüllt es nicht so ganz, weil so viel XCOM ist dann halt doch nicht drin.
Also das treffendste Zitat, das dieses Spiel besser beschreibt als alles andere, das sagt es selbst. Da sagt nämlich dieser, wie heißt denn dieser Bureau-Direktor, der Fork, sagt irgendwann, wir haben ganze Arbeit geleistet, die Welt wird sich nie an diesen Angriff der Aliens erinnern. Und ja. Ja, das habt ihr. Ich meine, natürlich, es hat mittendrin ein bisschen Spaß gemacht. Man hat schöne Alien-Levels gesehen. Man hat sich gefreut über die taktischen Möglichkeiten, die das Spiel hat und ein bisschen geärgert, dass es dann sich in der Praxis dann doch nicht immer alles so toll umsetzen lässt. Und die Geschichte hatte ein paar nette Ideen und Wendungen, war bei weiten Strecken dann aber auch nicht so toll. Aber ich glaube, wir werden uns da nicht mehr dran zurückerinnern an das The Bureau.
Ja, wir könnten jetzt, weil du Manu ja schon Budget angesprochen hast, wir könnten das jetzt hier dem Markus, also dem Monoxid, sein Wertungssystem klauen einfach von angespielt, indem wir jetzt einfach sagen, ist es denn noch ein Budget-Titel? Also wie viel Geld würde man tatsächlich dafür dann noch irgendwie ausgeben? Oder jetzt Leuten, die zuhören, sagen, lege ich mir das vielleicht doch zu, was sollte man zahlen?
Also ich hatte vorhin schon meine Xbox Live Arcade These gebracht, also ich glaube, so für 15 bis 20 Euro ist das voll okay. Es ist hier gerade irgendwas umgefallen.
Ein Tusch da drauf.
So dramatisch war das.
Das war der Mic Drop, genau.
Ja.
Notorious Mic Drop.
Ja, genau, würde ich auch so ähneln. Also 25 Euro, unter 30 so, würde ich das tatsächlich auch noch. Und ich habe auch vorhin bei Amazon mal nachgeschaut, da kostet es auch echt für die Konsolen nur noch irgendwie zwischen 25 und 30, genau, ist nicht mehr im Kopf. Und das ist tatsächlich auch 25, der Preis, wo ich sage, ja gut, für das Geld bekommt man dann schon ein ordentliches Spiel. Also. Oder
gut.
Oder nicht.
Ja, ist doch eine faire Ansage, dass das jetzt schon auf 25 Euro ist, ohne UK-Import oder so. Also wirklich ganz normal.
Ich glaube, ja, UK-Import ist, glaube ich, dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen billiger. Ich finde es irgendwie bei Amazon mittlerweile eh völlig verwirrend, dass ich nicht mehr weiß, was verkauft Amazon, was läuft über irgendeinen Händler und welche Versionen gibt's und Chaos.
Da sind auch die Tasten alle anders, wenn man zwischendrin was anderes gespielt hat. Verwirrung!
Ja, geht euch das nicht so, dass ihr dann irgendwann mal zwei Third-Person oder sind es halt auch beides noch so Spiele,
mir geht selbst in GTA schon so, dass ich, wenn ich mit dem Auto fahre und dann aussteige, dass ich dann versuche loszurennen und die Leute umklopp. Weil die Gasgeben-Taste vom Autofahren ist die Schlagen-Taste als Fußgänger. Das ist total bekloppt.
Ja,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Hier passiert das wenigstens so innerhalb vom Spiel. Ich komme von meinem GTA-Fahrspiel in der Realität nicht mehr klar.
Gut, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Genau.
Michi, dann danke ich dir für den Besuch.
Ja, hat mich gefreut.
War wie immer eine Freude.
Darf ich ganz kurz noch fragen, habt ihr eigentlich Let's Play? Gibt's da noch eins? Kommt da noch eins?
The Bureau.
Ja.
Wir hatten das mal ins Auge gefasst und das war eigentlich auch der Grund, warum ich das gespielt habe und hatte mich dann aber dazu entschlossen, das nicht zu Let's Playen, weil ich glaube, es wäre für die Leute kein Spaß gewesen, wenn ich mich dann nur drüber geärgert hätte.
Oder weil die Let's Play-Kollegen gesagt haben, das können wir ja eh nicht aussprechen.
Genau. Das ist auch der Grund, warum wir Arschlord nicht gespielt haben.
Gut. Also dich findet man natürlich auf YouTube und auf so ziemlich jedem Printmagazin.
Genau, man wird mich nicht los. Schlagzeile
und
der
auf,
Bild.
Auf sonstigen YouTube-Kanälen und jetzt auch noch bei Insert Moin. Du bist ein gern gesehener Gast und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich auch.
Tschüss, Daniel.
Ciao.
Tschüss.